Die nächste Strophe. Es wurde ein kalter Tag, dunstig und farblos, und Ombra sah aus, als trüge es ein graues Kleid. Die Frauen waren schon bei Morgenanbruch vor der Burg erschienen, lautlos wie der Tag selbst, und nun standen sie da und warteten ohne ein Wort. Kein Laut der Freude war zu hören, kein Lachen und kein Weinen, es war einfach nur still. Resa stand zwischen den Müttern, als wartete auch sie auf ein Kind und nicht darauf, ihren Mann zu verlieren. Spürte das Kind, das sie unter ihrem schmerzenden Herzen trug, wie verzweifelt seine Mutter an diesem Morgen war? Was, wenn es seinen Vater niemals sehen würde? Hatte dieser Gedanke Mo je zögern lassen? Sie hatte ihn nicht gefragt. Maggie stand neben ihr, das Gesicht so beherrscht, dass es Resa mehr Angst machte, als wenn sie geweint hätte. Doria war bei ihr. Er trug das Kleid einer Magd und ein Kopftuch über dem braunen Haar, weil Jungen seines Alters inzwischen auffielen in Ombra. Sein Bruder war nicht mitgekommen. Selbst Baptistas Verkleidungskünste hätten aus dem starken Mann keine Frau machen können. Aber mehr als ein Dutzend Räuber hatte sich an den Wachen vorm Stadttor vorbeistehlen können, mit rasierten Gesichtern, gestohlenen Kleidern und Tüchern überm Haar. Selbst Resa fielen sie nicht auf unter all den Frauen. Der schwarze Prinz hatte seine Männer angewiesen, zu den Müttern zu gehen, sobald die Kinder frei waren, und sie zu überzeugen, ihre Töchter und Söhne schon am nächsten Tag in den Wald zu bringen, damit die Räuber sie verstecken konnten, bevor der Pfeifer womöglich wortbrüchig wurde und sie sich doch noch für die Minen holte. Denn wer sollte sie noch auslösen, wenn der Eichelhäher erst einmal gefangen war? Der schwarze Prinz selbst war nicht mit nach Ombra gekommen. Sein dunkles Gesicht wäre allzu sehr aufgefallen. Auch der Schnapper, der Mo bis zuletzt für das angefeindet hatte, was er vorhatte, war im Lager geblieben, ebenso wie Farid und Roxane. Farid hatte natürlich mitkommen wollen, aber Staubfinger hatte es ihm verboten, und seit dem, was auf dem Natternberg geschehen war, widersprach Farid solchen Verboten nicht mehr. Resa blickte erneut zu Maggie hinüber. Sie wusste, wenn sie heute Trost finden konnte, dann nur bei ihrer Tochter. Maggie war erwachsen. Resa begriff das an diesem Morgen. »Ich brauche niemanden«, sagte ihr Gesicht, sagte es zu Doria, der immer noch neben ihr stand, zu ihrer Mutter und vielleicht vor allen anderen zu ihrem Vater. Durch die wartende Menge lief ein Raunen. Auf den Mauern der Burg wurden die Wachen verstärkt und hinter den Zinnen über dem Tor erschien Violante, so blass, dass wahr schien, was die Gerüchte über sie sagten, dass die Tochter des Natternkopfes die Burg ihres toten Mannes so gut wie nie verließ. Resa hatte die Hässliche noch nie gesehen, aber natürlich hatte sie von dem Mal gehört, das ihr Gesicht wie ein Brandmal entstellt hatte und bei Cosimos Rückkehr verblasst war. Es war tatsächlich kaum noch zu sehen, doch Resa bemerkte, dass Violante sich unwillkürlich an die Wange griff, als sie all die Frauen sah, die zu ihr hinaufstarrten. Die Hässliche. Hatten sie diesen Namen früher zu ihr hinaufgerufen, sobald sie auf den Zinnen erschien? Auch jetzt raunten einige Frauen ihn. Resa fand, dass Violante ebenso wenig hässlich wie schön war. Sie hielt sich sehr aufrecht, als wollte sie ihre mangelnde Größe wettmachen. Doch zwischen den beiden Männern, die sich ihr zur Seite stellten, sah sie so jung und verletzlich aus, dass in Resa sich die Angst wie eine Klaue um ihr Herz schloss. Der Pfeifer und der Hänfling. Violante sah wie ein Kind aus zwischen den beiden. Wie sollte dieses Mädchen Mo beschützen? Ein Junge schob sich neben den Silbernasigen. Auch er trug eine Metallnase im Gesicht, nur dass sich unter dieser wohl noch eine Nase aus Fleisch und Blut verbarg. Das musste Jacopo sein, Violantes Sohn. Mo hatte von ihm erzählt. Offenbar hielt er von der Gesellschaft des Pfeifers mehr als von der seiner Mutter, den bewundernden Blicken nachzuurteilen, die er dem Herold seines Großvaters zuwarf. Resa schwindelte, als sie den Silbernasigen so stolz dort oben stehen sah. Nein, Violante konnte Mo nicht vor ihm beschützen. Er war nun der Herr über Ombra, nicht sie und auch nicht der Hänfling, der mit so hochmütigem Blick auf seine Untertanen herabsah, als verursachte ihr bloßer Anblick ihm Übelkeit. Der Pfeifer dagegen stand so selbstzufrieden da, als gehörte nur ihm dieser Tag. »Hab ich es euch nicht gesagt?« spottete sein Blick. »Ich fang mir den Eichel her, und eure Kinder hol ich mir trotzdem noch.« Warum war sie gekommen? Wieso tat sie sich das an? Um sich selbst davon zu überzeugen, dass all dies wirklich geschah, dass sie nicht nur davon las? Die Frau neben ihr griff nach ihrem Arm. »Er kommt«, flüsterte sie Resa zu. Überall flüsterte es, er kommt wirklich. Und Resa sah, wie die Posten auf den Wachtürmen neben dem Tor dem Pfeifer ein Zeichen gaben. Natürlich kam er. Was hatten sie gedacht, dass er sein Versprechen nicht halten würde? Der Hänfling rückte sich die Perücke zurecht und lächelte dem Pfeifer so triumphierend zu, als hätte er ihm eigenhändig das so lang gejagte Wild zugetrieben. Aber der Pfeifer beachtete ihn nicht. Er starrte auf die Gasse, die vom Stadttor heraufführte, die Augen so grau wie der Himmel über ihm und ebenso kalt. Resa erinnerte sich nur allzu gut an diese Augen. Sie erinnerte sich auch an das Lächeln, das sich nun auf seine schmalen Lippen stahl. Genau so hatte er auf Capricorns Festung gelächelt, wenn eine Hinrichtung anstand. Und dann sah sie Mo. Plötzlich war er da. Am Ausgang der Gasse auf dem schwarzen Pferd, das der Prinz ihm geschenkt hatte, nachdem er das Seine auf der Burg von Ombra hatte lassen müssen.